Jeder von uns hat einen Namen. Mein Name ist Heinrich Christi, mein Vorname. Heinrich bedeutet, ich bin reich am Wald. Christian, der Christuszugehörige. Ist nicht schlecht. Meine Frau heißt Christiane, die Christuszugehörige. Unser ältester Tochter heißt Julia, die Strahlende. Kommt auch in der Bibel vor, der Name, im Römerbrief. Unser Sohn heißt Martin, Sohn des Mars, Kämpfer. Und unsere jüngste Tochter heißt Eva, Lebensspenderin, Maria, die Bittere. Na, das ist auch nicht so der schönste Name, Mara Wasser. Namen hatten eine Bedeutung früher, heute weiß man das nicht. Die meisten Eltern suchen ihre Namen aus nach dem Klang. Passt das zum Nachnamen? Ist das schön? Gefällt uns das? Früher war das anders. Namen standen für eine Identität, also für ein Wesen, eine Berufung eines Menschen, wer er sein sollte. Wenn es im Jesaja heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, knüpft Gott bei unserem normalen Namen an. Und doch hat Gott für jeden von uns vielleicht auch einen anderen Namen. Eine Identität, eine Berufung, wer wir sein sollen, wer wir in seinen Augen eigentlich sind. Ich habe heute Nachmittag mit jemandem gesprochen, da fiel mir das auch nochmal ein. Jakob zum Beispiel. Sein Name bedeutet, hat eine Doppelbedeutung. Entweder heißt er Fersenhalter, er war ja ein Zwilling und kam als Zweiter raus. Also immer der zu zweit kommt, der hinterher hinkt, ist nicht so eine schöne Bedeutung. Aber seine zweite Bedeutung ist noch schlimmer, das heißt nämlich Betrüger. Trixi eigentlich auf. Also macht Tricks, faule Tricks. Jakob. Weiß nicht, heißt jemand von uns Jakob? Nee, ne? Viele denken, das ist ein schöner biblischer Name, aber die Bedeutung ist zunächst erstmal gar nicht so schön. Und es wird berichtet im ersten Buch Mose, Kapitel 33, als dieser Jakob, der durchaus ein Schlitzohr war, hat schon das Erstgeburtsrecht rausgetrickst von seinem Zwillingsbruder Esau. Die Bibel berichtet uns davon. Und er hat nicht immer gerade Linien. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott. Zunächst weiß er gar nicht, ist es Gott. Er dachte, er kämpft mit einem Engel. Das wird berichtet. Und er kämpft und kämpft. Und schließlich geht der Kampf so aus, dass er geschlagen wird von diesem Engel. Und er bekommt einen neuen Namen. Und der neue Name lautet, wisst ihr das?
Israel.
Was bedeutet das? Gottes Streiter, oder man kann auch sagen, Gott streitet für ihn. Beides ist möglich. Gott streitet eigentlich. Also Gott kämpft. Das alles, was Jakob in Zukunft macht, ist Gottes Kampf. Gott erstreitet es für ihn. Schöner Name, Israel. Manchmal ist es eine Frage, wie Gott, wie Jesus dich so sieht. Welches Image? Image, habt ihr den Ausdruck, kennen wir, was für ein Image man hat, was für ein Bild man hat. Image heißt eigentlich Bild, ja, ein Imago. Was hat Gott eigentlich für ein Bild von dir? Es ist bestimmt nicht das Gleiche, was andere für Bilder von dir haben. Oder was andere von dir denken. Oder was du selbst von dir denkst. Ich weiß, als ich etwas jünger war, noch wollte ich nicht Heinrich heißen. Da habe ich mich einfach umgetauft, selber. Ich habe mich nicht getauft, aber ich habe mich einfach umbenannt. Ich habe mich ab sofort Daniel Christopher genannt. Ja. Meine Eltern waren entsetzt, aber ich habe auf meine Schulhefte Daniel Christopher geschrieben, bis dann die Lehrer gesagt haben, das geht jetzt nicht mehr, wir können das nicht mehr akzeptieren. Und es war auch zu Recht so. Heute denke ich, Gott hat mir einen Namen gegeben, den sage ich euch jetzt nicht. Es ist ein Lieblingsname. Und ich wäre nie drauf gekommen. Immer wieder hat er diesen Namen im Geist wiederholt und mir durch andere auch bestätigt. Eine Berufung, die dahinter liegt. Eine, wie Gott mich sieht. Viel, viel besser, als ich mich jemals sehen könnte. Petrus, der hieß ursprünglich Simon.
Schilfrohr.
So, ja. Ich habe mit Schilfrohr gedacht. Ich denke, ist das eine neue Berufung hier in Thüringen? Nein. Schilfrohr, ja. Simon. Und jetzt sagt Jesus, du sollst Petrus sein. Fels. Petra unter uns. Eine Felsin. So, ich weiß nicht, ob ihr alle die Bedeutung eurer Namen wisst. Vorname? Was heißt Friedemann? Mann des Friedens, schätze ich. Ja.
Friede und Schutz.
Friede und Schutz. Was haben wir hier noch für originelle Namen?
Rüdiger.
Was bedeutet das?
Ruhmreicher Speerwerfer.
Ja, das ist doch schon was.
Rüdiger.
Ja.
Phileas.
Der Freude schenkt.
Ja.
Das ist mein Enkel.
Sehr schön. Was habt ihr für Namen? Ihr habt so ganz andere Namen.
Ja, Imadi.
Imadi.
Imadi heißt Madi. Licht. Bedeutet Licht.
Licht?
Ja.
Oh, ist doch schön. Ja.
Ich bin Fari. Das heißt besonders. Besonders.
Ja. Besondere Sorte.
Ich bin Shakib.
Keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung? Okay.
Auf Deutsch. Ich weiß nicht, aber ich suche.
Manchmal kriegen unsere iranischen Freunde, wenn sie getauft werden, neuen Namen. Wenn sie zum Beispiel Mohammed heißen, sagen sie, ich will nicht mehr Mohammed heißen. Dann nennen wir sie nicht Jesus, aber wir suchen einen biblischen Namen. Nathanael oder wie die dann heißen. Ja. Also Namen stehen für Berufung. Warum ich das sage? Weil das nächste Quelle, die ich mit euch bedenken möchte, damit zu tun hat. Wem gehörst du? Was ist deine Berufung? Und wie kommt man auf den Namen? Ich will noch mal ein anderes Beispiel sagen aus der Offenbarung. Manche überlesen das. Das steht in der Offenbarung Kapitel 2 in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamos. Und da werden allerlei Dinge erzählt. Und zum Schluss, Vers 17, heißt es ganz interessant, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Jetzt kommt es. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Einen neuen Namen. Der weiße Stein steht für die Reinheit, die Gerechtigkeit, die wir in Christus empfangen. Zu meinem 65. Geburtstag hat mir jemand einen sehr exotischen Stein geschenkt. Der ist ursprünglich ganz weiß und hat aber doch, wenn man etwas tiefer bohrt, schwarze Stellen. Und die Person sagte, so wird das im Leben sein, du wirst immer die Flecken sehen, immer das, was in deinem Leben nicht gut läuft. Aber in Gottes Augen bist du ein weißer Stein. Das ist ganz interessant. Und dieses Wort bewegt mich immer wieder, dass wir in Christus angenommen sind, wir sind Christus Zugehörige. Wir nehmen den Mund nicht zu voll, kennt man in Römerbrief Kapitel 8, wenn wir uns Söhne und Töchter Gottes nennen. Kinder Gottes, Zugehörige Gottes. Wir gehören zu ihm, er lebt in uns, er wohnt in uns. Gott ist nicht der ferne Gott, sondern er ist ganz nahe gekommen. Und er hat mit jedem von uns einen Weg. Du musst keine große Kraft entwickeln. Die Kraft ist Christus in dir. Gott braucht seine Leute, bei den geringsten Dingen und bei den größten Dingen. Entscheidend ist, dass diese Quelle, von der wir sprechen, Jesus, in uns ankommt. Es gibt Menschen, die sagen, ich finde Jesus gut, der soll mal allein für mich machen. Ich würde auch an ihn glauben, wenn er sich mir zeigen würde, so nach dem Motto, ich tue ihm einen Gefallen damit. Das ist religiös. Gott ist nicht religiös in dem Sinn. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist Licht. Und dieser Gott hat in Jesus uns sein Gesicht und sein Wesen gezeigt. Und das Ziel ist nicht, dass Gott sozusagen für uns stirbt am Kreuz, Jesus am Kreuz, dass wir etwas von ihm empfangen, sondern das Ziel, das Gott mit deinem Leben hat, ist, dass er in dir wohnt. Dass er deine Identität prägt. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Und wenn das passiert, bist du mit ihm in einer immerwährend verbunden. Die Quelle hört nie auf zu fließen. Du hast eine neue Identität in Christus. Der Teufel will uns das immer madig machen. Der kommt immer, es gibt die großen S, sage ich immer, mit denen er rumjongliert. Ich weiß nicht, ob das der Teufel, ob er sich dran hält, aber es sind einmal die Sorgen. Ja? Hast du Sorgen? Hast du Dinge, die du nicht bewältigen kannst? Wo deine Widerstandskräfte, die Resilienzkräfte nicht reichen? Jeder Mensch hat doch Sorgen. Also, ne? Sorgen hat man, oder? Oder sie haben einen. Jesus macht sehr deutlich in der Bergpredigt, wenn ihr die lest, sein großes programmatisches Predigt, wo er ganze lange Passagen über das Sorgen hat. Denn die Sorgen, sie fressen uns die Kraft weg, sie rauben das. Die Sorgen sind sozusagen wie so eine Art Knebel um die Seele. Wir werden nicht freigesetzt. Eigentlich sollten wir uns freuen können und die Sorgen sind immer, oh, ich mache mir Sorgen. Die Sorgen bringen uns um den Schlaf, die Sorgen machen uns krank. Es gibt genügend Beispiele über Sorgen. Sorgen haben keinerlei positive Auswirkungen im Leben. Ich spreche nicht von Fürsorge, das ist eine andere Nummer. Sorgen heißt Abwägen von negativen Möglichkeiten. Was wäre, wenn? Es könnte sein, dass eventuell werden wir alle bald morgen sterben. Ja? Oh, das macht mich aber jetzt, bringt mich um den Schlaf. Ich werde ganz nervös, wenn ich darüber nachdenke. Und so weiter und so weiter. Es gibt Menschen, die auf Sorgen reagieren. Sie werden immer stiller und stummer. Andere werden aggressiver, sodass sie schließlich sich selbst Aggressionen zufügen, sich selbst umbringen wollen sogar. Ja. Sorgen sind wirklich schlimm. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht. Wer sorgt, hat immer die Defizite vor Augen. Immer das, was nicht ist. Wenn ich dir aber nun sage, du bist ein Kind Gottes, Christus lebt in dir, dann hat dieser Christus keine Grenzen. Christus ist wie eine Quelle, die in dir sprudelt. Du sagst, ja, das ist ja schön gut, aber davon merke ich ja gar nichts. Ja. Die Frage ist, machst du dir das bewusst? Christus ist deine Gerechtigkeit. Du kannst dem nichts mehr zufügen. Du kannst nicht sagen, wenn ich im Himmel ankomme, dann habe ich den Bollerwagen voller guter Werke und sage, lieber Gott, guck mal, bist du nicht beeindruckt? Ich habe 500 Menschen bekehrt, zu Jesus geführt. Oder was weiß ich, vielleicht sind es 5 oder ein halber, weiß ich nicht. Und ich habe viel Gutes getan. Ist das nicht toll? Und wahrscheinlich wird der Herr sagen, das ist schon sehr schön, ich freue mich drüber. Ja und? Komme ich jetzt in den Himmel? Tja, sagt er, das ist beeindruckend, aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Es gibt so viele gute Menschen. Es gibt sehr gute Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Was uns in den Himmel bringt, ist allein Jesus. Sein Blut, nichts anderes. Wenn wir das begreifen, dann haben wir eine Freiheit in unserem Leben, die unaussprechlich ist. Weil der Teufel fast nichts mehr in der Hand hat. Die Sorgen. Und ich erlebe das als Pastor, ich bin jetzt über 40 Jahre Pastor, wie oft habe ich an Sterbebetten gestanden von Christen, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren und zum Schluss sagen, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich sage, was meinst du jetzt? Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Ich sage, 60 Jahre Nachfolge Jesu, du weißt es immer noch nicht. Was ist das? Machen wir was falsch als Prediger? Ja. Die Bibel ist so klar, wer Christus hat, der hat das Leben. Und wer Christus nicht hat, der kann so viel, so reich sein, wie er will. Er kann so erfolgreich sein, wie er will. Er kann so gut sein, wie er will. Er hat das Leben nicht. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Also Jesus Christus ist die Mitte, die Kraft. Warum sage ich diese ganzen Dinge? Weil, also das eine große S sind die Sorgen. Das zweite große S ist die Schuld. Und zwar, wo ich etwas schuldig bleibe oder schuldig werde. Es gibt Menschen, die leben in dem Irrglauben, sie könnten ihre Schuld immer gut machen wieder. Was definitiv nicht möglich ist. Du kannst nicht alles Schuld gut machen. Du kannst dich entschuldigen, aber du kannst vieles nicht entschulden. Ich spreche jetzt nicht von finanziellen Schulden, sondern wo wir Menschen verletzen, all diese Dinge. Die Schuld. Und der Teufel kommt an und sagt, hey, du bist ein Spitzbube, du bist ein Schlawinerin oder es reicht nicht. Ja? Er fängt immer an, uns die Sünde, die da ist in unserem Leben, nimmt er wie eine Trophäe, hält sie uns vor und sagt, Jesus lebt ja gar nicht in dir. Was bietest du da, was setzt du dagegen? Und ein drittes S will ich noch nennen, es ist die Schwäche. Wir haben das heute Morgen schon angekündigt, jeder Mensch hat Schwächen und es gibt Krankheiten, es gibt Nöte, es gibt seelische Schwächen, es gibt Charakterschwächen, jeder Charakter hat Schwächen. Es gibt doch nicht nur die idealen Charaktere. Ja. Und diese Schwächen, auch die sind ein Einfallstor davon, dass diese Quelle in uns nicht sprudeln will. Warum? Weil wir uns auf die Schwächen unseres Lebens konzentrieren. Oder Krankheiten. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mit sehr viel Krankheit zu tun. Mit vielen Schmerzen, mit viel Not. Und eigentlich lebe ich mit dem Bewusstsein, jeder Tag könnte mein letzter sein, muss man so zu sagen. Es ist auch gar nicht schlecht, mit dem Bewusstsein zu leben. Man lebt viel konzentrierter. Aber ich sage mal, wenn ich mich auf meine Krankheiten konzentrieren würde, auf meine Sorgen konzentrieren würde, auf meine Schuld und Defizite, dann würde mein Gebet ziemlich komisch aussehen. Und das ist der Punkt, warum ich jetzt sage, ich komme zu diesem nächsten Quelle, das Gebet. Heute Morgen hatten wir die Quelle, wir leben in Einklang mit der Schöpfung, wir leben in Einklang mit dem Wort Gottes und jetzt geht es um das Gebet. Und viele sagen, ja, beten ist für mich irgendwie langweilig. Gott macht ja sowieso nicht, was ich ihm sage. Mir vor kurzem jemand erzählt, ich bete nicht mehr, Gott macht nicht, was ich sage. Ich sage, okay, wenn Gott alles das machen würde, was wir ihm sagen, dann würde die Welt noch schlimmer aussehen, würde ich sagen. Was ist das Gebet? Und das Gebet hängt mit der engen Frage zusammen, wie ist dein Verhältnis zu Gott? Ist es ein Vertrauensverhältnis? Bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Wir können sehr schöne, lustige Spiele machen, ich bin auch immer dafür. Ja, aber diese Frage ist entscheidend im Leben. Es ist nicht die Frage, ob du gesund bist oder nicht. Es ist die entscheidende Frage, gehört dein Leben Jesus Christus? Zu wem gehörst du? Wem gehörst du? Und wenn du das klärst, kannst du hören auf Gott. Du hörst ihn. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du ihm gehörst, hörst du nicht ihn nur, sondern du gehorchst ihm. Die ganze Lebensmotivation deines Lebens ist auf Christus ausgerichtet. Und das setzt ein ungeheuer und dich frei. Wenn wir manchmal fragen, warum leben wir eigentlich? Ich habe vor kurzem ein sehr schönes Büchlein gelesen von Anselm Grün, Exerzitien im Alltag heißt das. Und in einer Übung beschreibt er, ach wissen Sie, jetzt schreiben Sie doch mal, stellen Sie sich vor, Sie haben noch eine Woche zu leben. Und dann überlegen Sie, welchen Menschen haben Sie am liebsten? Wem würden Sie noch mal einen Brief schreiben? Und in diesem Brief schreiben Sie einmal auf, wie Ihr Leben eigentlich aussehen sollte, was Sie eigentlich wollten. Wer wollten Sie denn eigentlich sein? Schreiben Sie das mal einfach auf. Was möchtest du, was Leute über dich denken? Du bist ein herzlicher, freundlicher, netter Mensch. Du bist entschlossen. Du bist einfach du. Oder bist du immer wir? Wer bist du eigentlich? Schreib das mal auf. Was ist deine Identität? Was hat Gott sich gedacht, als er dich geschaffen hat in deiner Zusammenstellung? Das ist eine schwierige Frage. Und dann ist es noch schlimmer, wenn Anselm Grün dann schreibt, und dann den Brief schicken Sie bitte nicht ab, sondern behalten ihn zu Hause, solange Sie leben. Gucken öfter mal rein. So nach dem Motto, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie beten wir? Wie wird das Gebet zu einer Quelle des Lebens? Wenn ich zum Beispiel 2 Stunden bete, bin ich dann fertig, so, boah, 2 Stunden beten, oh, hast du so viel dem Herrn zu sagen? Ja. Also man kann ja nicht alles sagen. Ja. Beten ist keine Informationsveranstaltung für den lieben Gott. Nach dem Motto, ich muss Gott informieren. Der weiß das sonst nicht. Das ist so ein komisches Denken, ja, als würde Gott das alles nicht mitkriegen, was uns hier bewegt. Natürlich, der weiß das alles schon. Er weiß alles, was du glaubst. Steht schon in der Bibel, Jesus sagt das, in der Bergpredigt. Trotzdem sollen wir ihn bitten. Warum? Also bitten ist keine Information an Gott. Und manche formulieren das sogar im Beten so. Ach Herr, du weißt, und dann erzählen wir ihm, was wir wissen. Und ich habe es dem Herrn gesagt.
Ja.
Der weiß schon Bescheid. Und das ist, beten ist nicht Bescheid sagen. Beten ist ein Ausdruck der Liebe zu Jesus, zu Gott. Du schüttest dein Leben vor ihm aus. Du vertraust ihm. Du hast eine Sorge. Paulus bringt das auf den Punkt, Philipper 4. Und sagt, alle eure Sorge werft auf ihn. Nee, Philipper 4 heißt, freut euch im Herrn alle Wege, entschuldigt. Dankeschön. Sorgt euch um nichts, sagt er. Sorgt euch um nichts. Und dann geht es weiter. Vielmehr kommt mit Danksagung, mit Bitten und Flehen zu Gott. Und eure Freundlichkeit lasst allen Menschen kund werden, der Herr ist nah. Das kommt noch davor. Und der Friede Gottes, der höher ist als all euer Denken, der wird euch erfüllen mit Frieden. Das passiert, wenn ich bete. Ich werfe mein Anliegen auf Gott, ich spucke mich aus sozusagen vor ihm. Ja. Sag, Herr, du kennst mich sowieso, aber ich muss es jetzt mal rauslassen. Ich darf meine Sorgen wegwerfen auf ihn. Wie macht man Sorgen wegwerfen? Wie geht das? Nun, du musst es selber rausfinden, wie das bei dir am besten geht. Die Sorgen sind klebrig, die wirfst du weg und die sind im Bumerang. Komm zurück. Ja. Und es gibt Menschen, denen gelingt das besser, Sorgen loszulassen. Das sind so meist optimistische Menschen. Och, es wird schon werden und das Wasser fließt immer noch den Rhein runter oder was man hier sagt, weiß ich nicht. Gibt es hier einen Fluss in der Nähe, weiß ich nicht. Ich meine, dies wirklich sich loslassen. Hingeben an Gott. Wenn ich bete zum Beispiel, ist das eine Übung, dass ich am Anfang mich richtig loslasse. Wie mache ich das? Nun, mir hilft es so, dass ich vor Gott sitze Ich sage ihm erstmal gar nichts. Ich lasse mich von ihm anschauen. Dann kannst du sagen, du bist aber kloppt. Ja. Ist mir doch egal, was du sagst. An der Stelle, ich lasse mich von Gott anschauen. Das ist eine interessante Übung. Kannst du auch ausprobieren. Schlaf dabei nicht ein. Jetzt ist abends, ja, dann wird man müde. Aber setz dich möglichst klar hin oder stell dich klar auf vor Gott. Und dann, wenn du die Kraft hast, schließt du die Augen. Du kannst auch die Hände so aufhalten. Und dann stellst du dir vor, Jesus schaut dich an. Vielleicht machen wir das ruhig. Ich würde sagen, wer das kann, den bitte ich ruhig mal aufzustehen, dass wir frisch sind. Es ist wichtig, dass man bei der Übung einigermaßen frisch ist, sonst pennt man ein. Dann soll man auch im Herrn schlafen, das ist nicht das Problem. Aber wer das macht, macht auch mal so ein bisschen frisch. Man kann das auch machen, wenn man sitzen möchte. Zum Beispiel, wenn man so macht, pumpt man ganz viel Blut wieder in die Adern rein. Ja? Man wird in der Regel verhältnismäßig wach. Wer das kann, kann auch so machen. Leichter Trick. Ja? Und wenn man das auch noch macht, kann man so machen, ist noch besser. Ja? Und ruckizucki hast du ganz viel wieder in Blut reingepowert. Ne? Und wenn man dann noch mehr Sauerstoff hätte als wir, sollte man möglichst noch mal ein paar Mal tief ein- und ausatmen. So, ja? Dann ist man schon mal wach. Das hat mit Glauben erstmal nichts viel zu tun. Aber ich mache diese Übung manchmal, wenn ich müde bin. Ja. So, und jetzt einfach mal, wenn du das magst, stell dir vor, vielleicht kannst du deine Hände öffnen, als Ausdruck des Vertrauens vor Gott. Vielleicht magst du sogar die Augen schließen dabei, wenn das möglich ist. Jesus, wir bitten dich, dass du jeden von uns anschaust. Vielleicht sprichst du uns mit einem Namen an, mit einer Berufung. Schau uns an. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er gebe dir Frieden. Er sei mit dir. Amen. Gut. Kurze Übung. Normalerweise, wenn ich das zu Hause mache, ich mache diese Übung öfter mal. Ich habe auch mal eine Zeit lang gehabt, da habe ich das im Hocken gemacht. So, das sah immer ein bisschen komisch aus, aber das ist eben, wer das kann, körperlich noch, man muss sich das mal ausprobieren. Es ist eine sehr gesunde Haltung für den Rücken. Sieht witzig aus. Aber es ist gut. Ja. Und dann habe ich manchmal bin ich im Fallen, dann saß ich dann so im Bus und die Leute sind alt und man sitzt da schon so lange rum. Was ist mit denen, ja? Aber probiere dich selber aus. Oder diejenigen die von uns, die jetzt körperlich einfach eingeschränkt sind, nimm eine Haltung ein, wo du dich ganz total entspannen kannst. Das kann auch im Bett sein. Aber und dann lass einfach mal diesen Gedanken, du versuchst alle Gedanken, die dann kommen in dem Moment, nimmst du, machst einen Knoten rein und sagst später, ja? So dass du frei bist. Das sind Übungen, um einem zu helfen, dass wir bei Gott ankommen. Oder Leute, die fangen gleich an zu reden, wenn sie beten. Ja? So nach, lass uns beten und dann, wofür sollen wir beten? Dann werden Anliegen gesammelt, was man alles dem Herrn sagen soll, und bitten ist auch gut. Aber es ist so, wenn du darüber nicht hinauskommst, ist es so, als hättest du einen großen Topf mit Gebetsanliegen. Also das sind alles Dinge, wo du Probleme hast, Defizite, Sorgen, alles ist in den Topf drin. Und dann kommst du zu Gott und sagst, Gott, kriegen wir das hin, ich will dir das mal sagen. Und du rührst sozusagen im Gebet ständig vor Gott in diesen Topf. Immer konzentriert. Ist da noch ein Problem? Herr, das noch? Ach, das habe ich dir noch nicht gesagt. Und schenk auch die Erweckung in China und in Vietnam und segne alle Politiker. Und mach dies, mach das. Ich bin fertig. Amen. Wenn das dein Gebet ist, wirst du nicht in die Kraft kommen. Du wirst keine Quelle von der Kraft kommen. Es gibt Fürbitter, die sagen, ich bin eine fleißige Fürbitterin, aber es ist auch anstrengend. Ich sage, Moment, das ist nicht der Sinn des Betens. Sondern das Danken zum Beispiel, wenn das Danken hilft auch, wenn du betest, kommt in seine Vorhöfe mit Danken, heißt es. Da setzt du bei dem an, was Gott dir gegeben hat. Du setzt bei Dingen an, die da sind. Oder werft eure Anliegen auf Gott mit Dank. Das heißt, zum Beispiel, mein Sohn erkrankte sehr schwer an Krebs. Wie danke ich da Gott? Also ich sage, Herr, wir sind verzweifelt. Aber ich danke dir, dass du uns trägst durch diese Zeit. Ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du eingreifst. Und vieles andere mehr. Und allein diese Sprache hilft einem selbst, dass man positiv unterwegs ist. Ich bin kein Vertreter des positiven Denkens, nicht, dass ihr das denkt, wobei ich das nicht schlecht finde. Es gibt eine ganze Schule, muss immer alles positiv sehen. Das meine ich nicht. Sondern, dass wir wirklich Gott mit Gott vertrauen zum Vater. Und dann ist es entscheidend zum Beispiel, wenn wir in der Anbetung sind. In Anbetung, das ist so etwas Ähnliches wie ein Rendezvous zwischen Verliebten. Da macht man sich Komplimente. Da sagst du dem Herrn, also das finde ich total cool an dir. Das ist bewegend, wie du bist. Ich mag das an dir. Verliebte können es auch schweigend aushalten. Wir müssen nicht immer reden. Es sind auch stille Zeiten. Stille Anbetungszeiten. Du musst, wenn du Anbetung treibst, nicht ständig zappeln und sagen, ich freue mich, ich freue mich. Wenn du dich freust, man kann auch sich mal anders freuen. Man kann auch mal richtig explodieren, wie immer das aussieht, ja, bei dir. Aber ich sag mal, die Anbetung ist zweckfrei. Du betest Gott nicht an, um etwas zu bekommen. Ich liebe meine Frau nicht, damit sie mich liebt, sondern ich liebe sie eben, weil ich sie liebe. Und wenn sie sich unmöglich verhält, was fast nie vorkommt, aber manchmal, dann liebe ich sie trotzdem. Die gehören zusammen. Und das ist mit den Kindern genauso. Und so geht es dem Vater im Himmel auch. Und er liebt es, mit uns seinen Schabbat zu feiern. Gott liebt die Freude, das Fröhliche, den Saft, nicht die Sorge. Und das gehört auch zum Gebet dazu. Manchmal singe ich sehr viel. Wenn ich Auto fahre, singe ich fast immer. Im Radio kommen immer so Lieder, die ich meist nicht mag. Ich habe schon alle Sender durch, aber ich fahre sehr viel Auto. Also singe ich fast die meiste Zeit. Manchmal singe ich Lieder, die ich kenne, und oft die meiste Zeit singe ich Lieder, die ich nicht kenne. Also einfach Melodien, die mir in den Kopf kommen, Gedanken, die mir in den Kopf kommen. Und das finde ich sehr schön. Ja, manchmal singe ich wie ein kleiner Junge. So Fantasiesprachen. Bla, la, 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 la. Also, was weiß ich. Wenn ihr mich hören will, sagen, tak, 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 der ist nicht ganz richtig im Kopf. Ich sage euch, ich bin total richtig, ja, zumindest im Kopf, soweit ich das mitkriege. Ich tue das ganz bewusst. Du kommst in ein Tanzen der Seele rein. Das ist kein Kampf, kein Beweisen, kein Argumentieren vor Gott, all diese Zeug, ja, kein Zutexten, sondern du, es ist, als wenn Jesus dich einkommen lässt. Lass uns mal tanzen. Lass uns mal Freude haben miteinander. Schau mich an. Ich hatte vor einiger Zeit mal richtig dicke Probleme. Was heißt dicke? Also auch wieder Krankheitsprobleme. Unsere beiden Töchter riefen fast zeitgleich an, dass sie sehr schwer krank waren. Also lebensgefährlich erkrankt. Und das schlug mir fast den Boden unter Füßen. Und dann hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum saß ich in dem Raum und ich hatte große Pakete mit. Das war mein Gebetsraum. Ich sagte, Herr, ich habe dicke Pakete mit. Und habe sie dann. Und der Raum wurde immer mehr Pakete drin. Ich sagte, Herr, es sind so viele Pakete, die müssen wir alle noch auspacken. Ich muss dir das noch zeigen. Also meine Sorgenpackage. Und der Raum wurde immer dunkler. Und dann trat Jesus näher an mich und sagte, Heiner, schau mir mal in die Augen. Und dann schaute ich ihn an, oder er schaute mich an, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es im Traum war, jemals kam es zu einem Blickkontakt. Und dann lächelte er und sagte, wollen wir tanzen? Ich war so schockiert, dass ich aufgewacht bin. Und dann hat Gott mir das nachher erklärt, sagte, Jesus ist doch nicht der Problemlöser. Er will dich zum Leben bringen, zum Tanzen bringen. Du hast meine Klage verwandelt in einen Freudentanz, heißt es in der Bibel. Und diese Art von Beten, das ist ein Riesenlernprozess. Deshalb nehmt diese Quelle neu auf. Ich habe euch jetzt nur ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählt. Oder ich mache ein Gebetstagebuch, das schreibe ich nun seit 50 Jahren. Und meine alten Gebete, ich habe die aufbewahrt. Das war mal so ein Tagebuch vor Gott. Heute habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und dann kam, Herr, mach dies, mach das, mach das. Das hat denn Fürbitt oder Bitte. Amen. Heute, oder seit vielen Jahren, schreibe ich Gott jeden Tag einen Liebesbrief. Der hört sich ganz anders an. Schon allein, wenn ich anfange, ich habe mir extra einen schönen Füllfederhalter gekauft, so wie früher. Ja. Ich schreibe richtig schön, als wäre es ein Liebesbrief. Ja. Langsam. Nehme Zeit, dann überlege ich, wie spreche ich ihn heute mal an? Verliebte haben manchmal Kosenamen, ihr kennt das, ja? Nicknames. Ja. Was sage ich denn? Gut, man soll Gott ehren, ich soll damit Gott nicht lächerlich sein, aber manchmal fangen mir Dinge an, sage ich, heute, Herr, du bist für mich alle Düfte dieser Welt zusammen. Sowas zum Beispiel kommt davor. Ja? Ich meine die guten Düfte, natürlich. Okay. Wie betest du? Was hast du für ein Gebetsleben und wie kriegst du Kraft daraus? Und ich habe euch nur Beispiele aus meinem Leben erzählt. Das Beten ist eine Kraftquelle sondergleichen. Wenn du mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den ganzen Kosmos lenkt, was wir heute Morgen gesungen haben, wenn du mit diesem Gott auf du und du unterwegs sein kannst. Nicht, weil du ihn zu du machst, sondern weil er sagt, ich bin dein Vater. Du gehörst zu mir. Du bist mir wichtig. Erzähl mir, was dich bewegt. Und dann das Spannendste im Gebetsleben ist, wenn ich auf ihn höre. Mein Gebetsleben hat sich im Laufe meiner Jahre ziemlich gewandelt. Die meiste Zeit im Beten bin ich still und höre auf Gott. Bin einfach still. Nun redet Gott nicht laufend mit mir. Hallo, ich wollte mal das sagen, das will ich dir noch mitgeben, mach dies, mach das. So nicht. Aber immer mehr lerne ich es, seine Stimme zu hören. Und wenn Gott ein Wort spricht, das ist mehr wert als alles andere. Letztes Beispiel aus meinem Leben, dann höre ich mit meinen Beispielen auf. Das ist die Nähe Gottes im Beten erlebe ich am stärksten in der Aufwachphase morgens. Das ist eine ganz schöne Phase. Ja? Und ich bin Visionär, ich habe oft Visionen, da begegnet Gott mir. Und ich kann mich entsinnen, das war vor ein paar Jahren, auch da hatte ich ganz, ganz viele Herausforderungen in meinem Beruf, in meinem Leben als Pastor und alles drückte auf mich runter. Zum Glück fuhren wir in Urlaub und ich hatte an dem Tag sogar Geburtstag. Und ich wachte morgens auf und ich hatte abends dem Herrn gesagt, Herr, ich wäre jetzt bereit zu sterben. Also ich habe gedacht, Kinder sind groß, Frau kommt auch ohne mich zurecht. So ungefähr, es war ein Zeichen der Kraftlosigkeit. Ich habe keine Lust mehr auf all dieses Zeug hier. Ich will in den Himmel. Ja? War sehr egoistisch gedacht. Das war ein Zeichen, wie ausgepowert ich war. Dann dem Morgen, es war so 3:30 Uhr, also 3:30 Uhr morgens, war ich auf einmal ganz hellwach. Oder auch nicht, ich wusste es nicht. Auf alle Fälle spürte ich, wie jemand seinen Arm in mich legt. Ich dachte, meine Frau, aber die schlief sehr fest andersrum. Die war es nicht. Ich guckte immer fühlte ich das, macht es so. Daher bist du es. Dann war still. Und dann war es wieder so, als er sagt, du gehörst doch mir. Mehr nicht? Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich jemals erlebt habe. Du gehörst doch mir. Und es war, als wenn alle Sorgen weg. Auf Einschlag. Als wenn du so einen schweren Rucksack hast, so gehst du rum und nachher fängst du an. Yeah! Hier ist der Tag. Das kann Jesus machen. Er hat die Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in unserem Alltag diese Zeiten nehmen. Die sind umstritten, die Gebetszeiten. Viele sagen, ich habe keine Zeit zum Beten, ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Denk doch mal nach. Wie viel Zeit nimmst du dir zum Fernsehen? Wie viel Zeit nimmst du dir zum Essen? Wie viel Zeit nimmst du dir für Unterhaltung, für lockere Dinge? Die sind alle schön, aber noch viel wichtiger ist, dass du mit der Quelle des Lebens in Verbindung kommst. Also nimm dir Zeit, die wird dir nicht zugeschoben. Also das ist eine ganz wichtige Quelle und letztlich geht es um eine Liebe zu Gott im Gebet. Die Quelle des Gebets. Okay, was zum Beispiel auch, das will ich euch auch noch mitgeben, das sind einfach praktische Tipps. Ich bin ein ritualisierender Mensch, das heißt, ich habe viele Gewohnheiten, mir bewusst angeeignet, die sich einfach im Leben ergeben. Also zum Beispiel, wir haben zu Hause so einen Vorhof und der Wind kommt immer von der falschen Seite. Das heißt, ich muss eigentlich jeden Tag sehen, weil ich fege auch gerne. Ich finde, fegen ist was Schönes. Ja? Da sieht man, was man macht. Als Pastor kriegt man das auch nicht mit, aber beim Fegen geht das mit.
Ja, doch fegen.
Und also fege ich. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich fege, denke ich immer über mein Leben nach, wo möchte Gott was fegen? In meinem Leben. Wo ist Unrat, den Gott weg? Immer wenn ich fege, ist für mich sozusagen Bekenntniszeit. Oder wenn ich tanke, stelle ich mich meist auf diese Eckstellen, man hat den Eck, und dann stelle ich mich darauf, mache gleich eine Erweckungsübung, dass ich wieder wach werde, mache ich so. Ja. Das sind ja, man tankt ja meist nur ein paar Minuten. Ja. Und immer bei der Tankstelle bete ich für eine ganz bestimmte Person. Oder ich bin im Fitnessstudio, damit man einigermaßen die Muskeln behält, die man noch hat. Und da habe ich so meine Geräte. Das sind insgesamt 16 Geräte, glaube ich, die ich da mache. Und jedes Gerät hat einen Namen. Und jedes Gerät ist eine Gebetsstation. Ja? Also, ich gehe dann mal gegen dieses Gerät. Ihr kennt das vielleicht schon mal gesehen. Okay, jetzt bete ich für die Gemeinde. Oh Herr, sieh sie. Oh Herr, oh, die brauchen so viel. Die brauchen neue Weisheit und so weiter. Ja. Oder auch mein Dank. Oder früher hatten wir einen kleinen Hund und Hunde hatten die Gewohnheit, machte immer an der gleichen Stelle morgens seine Duftmarke. Ja, das machen Hunde so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und die mussten einfach sagen, es ist mein Terrain. Ja. Und so viel TV hat man ja morgens gar nicht. Aber der hat das gut eingeteilt, dass er jeden Busch versorgen konnte morgens. Das war so ein Rundgang und dann dachte ich, das ist interessant. Und habe ich das genau, das war, habe ich gezählt, die Station, und gedacht, okay, jede Station ist eine Gebetsstation. Also ich nahm Loni an. So, Loni, es geht wieder los, Gebetstour. Loni ging zum ersten Busch und ich habe an jedem Busch oder in jeder Stelle, wo sie macht, da habe ich für einen Theologiestudenten gebetet. War auch interessant. Also, dass solche Momente, also du kannst ja Leben interessant strukturieren, es wird nicht langweilig.